Wir sind also jetzt bei Teil 2 unseres Erziehungsseminars mit dem Thema heute der christliche Vater. Wir kennen alle den Spruch im Volksmund, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und ich freue mich, dass heute Abend hier einige Väter anwesend sind, auch vielleicht noch zukünftige Väter, die es werden wollen. Und somit wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Eben wurde schon gesagt, es gibt einen irdischen Vater und einen himmlischen Vater. Ich habe da mal einen ganz originellen Ausspruch gehört von einer Frau, von einer Glaubensschwester aus dem Karlsruher Raum. Die ist ledig, etwa 50 Jahre alt. Und da sagte sie an einem Abend, Bruder Block, ich habe einen himmlischen Vater, einen irdischen Vater und einen geistlichen Vater, aber Gott allein weiß, warum ich keinen Schwiegervater habe. Das gibt also 4 verschiedene Väterkategorien. Und jetzt wollen wir uns zunächst mit einer ganz anderen beschäftigen, nämlich mit einer recht häufigen Spezies, der fehlende Vater. Das soll unser erster Punkt sein, römisch erstens, der fehlende Vater. Damit meine ich jetzt nicht Kinder, die als Halbwaise aufwachsen, wo der Vater nicht mehr lebt, sondern ich meine Väter, die leben und doch für die Kinder so gut wie nicht da sind. Ich habe hier etwas abgedruckt, so wanted, Steckbrief. Er wird gesucht von seiner Frau, die gern Verbindung mit ihm aufnehmen möchte wegen einer Verabredung zum nächsten Hochzeitstag. Und von 3 Kindern im Alter von 7, 9 und 13 Jahren, die allzu gern seine Bekanntschaft machen möchten. Das ist sicherlich etwas übertrieben, aber das ist so die Familiensituation, wo der Vater fehlt. Wo der Vater voll und ganz auf und untergeht in seiner Berufswelt, in seinen gesellschaftlichen Positionen. Vielleicht ist er auch noch im christlichen Bereich aktiv. Der fehlende Vater, er ist zu Hause fast nicht mehr gesehen. Und wir wissen alle, in welchem Konflikt wir heute stehen, wie uns Beruf, wie uns Gemeinde, wie uns Vereine, Hobbys und so weiter in Beschlag nehmen können, dass wir wirklich fast keine Zeit mehr haben für Ehe und Familie. Ich komme auf diesen Konflikt gleich nochmal zu sprechen. Ich habe 2 Umfrageergebnisse hier mit verwertet. Einmal wurde an der Universität Erlangen eine Umfrage durchgeführt von Studenten, an Personen der Stadt Erlangen. Und da kamen die Studenten zu dem Ergebnis, nur jeder 4. Vater spielt in der Freizeit mit seinen Kindern. Und auf den Grund hin befragt, antworteten die Väter, Zeitmangel. Nur jeder 4. Vater spielte mit den Kindern und die anderen taten das selten oder nie. Und in den Staaten drüben wurden Schüler an einer Mittelschule beauftragt, genaue Aufzeichnungen zu machen, wie viel Zeit ihre Väter in einem Zeitraum von 2 Wochen mit ihnen verbrachten. Die haben mal so ein bisschen Buch geführt. Und da war das Ergebnis schockierend. Die meisten Jungen sahen ihren Vater nur beim Abendessen und manche sahen ihre Väter tagelang nicht. Entweder waren sie auf Reisen oder sie kamen so spät nach Hause, dass der Junge bereits schlief. Wir haben es eben gehört, dass es das früher gegeben hat und heute auch noch. Und dann war das Ergebnis unterm Strich die durchschnittliche Zeit, die die Väter in einer ganzen Woche allein mit ihren Söhnen verbrachten, betrug 7,5 Minuten. Pro Woche 7,5 Minuten konzentrierte Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo der Vater vorm Fernseher saß und die Kinder spielten auf dem Boden Monopoly oder wo der Vater die Zeitung las und die Kinder krabbelten irgendwo rum. Das ist nicht die konzentrierte Aufmerksamkeit. 7,5 Minuten, wo der Vater wirklich Zeit hatte für die Kinder. Und da werde ich nicht vergessen, wie ein guter Freund von mir, ein Vater von 6 Kindern, einmal zu der Erkenntnis kam, Mensch, ich bin ja überall ersetzbar. Am Arbeitsplatz, als Ingenieur, im Verein, irgendwo als Mitarbeiter und in sonstigen Bereichen. Überall bin ich ja ersetzbar durch jemand anderen, aber nicht in der Familie. Als Ehemann und als Vater, unersetzbar, kann kein anderer mich vertreten. Und diese Erkenntnis hat Auswirkungen gehabt in seinem Leben. Und ich denke, wir Väter müssen uns das auch ganz bewusst machen. Überall ersetzbar, aber in der Familie nicht. Ich möchte zu einem zweiten Abschnitt kommen. Auswirkungen. Wenn der Vater fehlt, wenn der Vater wirklich so in Beschlag genommen ist und sich so in Beschlag nehmen lässt, und keine Zeit erübrigt, sich nicht losreißt, falsche Prioritäten setzt, mit den Kindern keine konzentrierte Zeit verbringt, dann hat das mittelfristig und langfristig Auswirkungen auf das Leben der Kinder. Kinder, die wenig oder keine Aufmerksamkeit ihrer Väter erhalten, sind statistisch gesehen, das kann man ganz klar nachweisen, leistungsschwächer in allen Bereichen, schulisch, körperlich, sportlich und so weiter, leistungsschwächer, im moralischen Verhalten weniger ausgeprägt, mehr zu Regelübertretungen geneigt, in ihrem ganzen Verhalten aggressiver, in ihrer psychosozialen Entwicklung oft beeinträchtigt. Später werden aus solchen Kindern dann sozial ungefestigte Männer, wie das Eberhard Mühlan genannt hat. Sozial ungefestigte Männer meint eben solche, die schwer zu einer dauerhaften Bindung fähig sind, die vielleicht auch in der Ehe Probleme haben, dann mit der Treue, die vielleicht auch sogar beruflich Schiffbruch erleiden, bis hin in den Bereich der Kriminalität. Sozial ungefestigte Männer haben oft, wenn man die Familienanamnese anschaut, Väter gehabt, die sich nicht um sie gekümmert haben. Und die andere Gefahr, in der solche Kinder stehen, ist die Gefahr der Verweiblichung. Wir müssen uns das mal bewusst machen, dass unsere Kinder die meiste Zeit ihres Lebens doch von Frauen umgeben sind. Das ist zunächst nichts Schlechtes. Das will ich nicht in dem Sinn negativ deuten, aber das hat eine prägende Wirkung im Blick auf ihre männliche Rolle. Sie werden dadurch unter Umständen verweiblicht. Im Kindergarten fast nur weibliche Erzieherinnen. Kennt ihr einen Kindergarten, wo es einen Erzieher gibt? Ich nicht. Es gibt es sicherlich, aber ich kenne jetzt gerade keinen. In der Schule, guckt euch die Grundschulen an, meistens Lehrerinnen. Hier und da ein Lehrer, aber meistens Lehrerinnen. In den Gemeinden, wer macht die Kinderarbeit? Meistens Frauen, wenig Väter. In letzter Zeit, in den letzten Jahren beobachte ich auch da langsam eine Veränderung, dass auch Väter bereit sind, Kinderbetreuung zu übernehmen, Sonntagsschule zu halten und so weiter. Ganz wichtig, dass die Kinder, gerade auch die Jungen, nicht den Eindruck bekommen, das ist nur was für Frauen. Ja, da entsteht am Ende noch der Eindruck, Christentum ist ein sentimentaler Unsinn für Frauen und Kinder. Und das darf auf keinen Fall entstehen. Das ist was für Männer auch. Also die Gefahr der Verweiblichung. Neulich sprach ich mit jemand, Silvia und ich, wir kennen diesen Mann, diesen Bruder schon viele Jahre. Und uns war immer aufgefallen, er ist sehr weich, ist ein sehr gütiger Mensch, aber auch in seinem Verhalten irgendwie weich und feminin. Er ist verheiratet, Vater von Kindern, aber weich und weiblich irgendwie. Und dann erzählt er mir im Gespräch, dass sein Vater sehr früh gestorben war und dass er von der Mutter und Schwester, älteren Schwester, großgezogen worden war. Immer umgeben von Mutter und Schwester. Und das hat offensichtlich Auswirkungen gehabt auf ihn, auf seine Persönlichkeit. Das sage ich nicht negativ, aber einfach neutral feststellend, weich, sehr gütig, irgendwie auch weibliche Züge an sich tragend. Ein Mann mit Bart und allem, nicht äußerlich jetzt feminin, wirkend aber von seinen Umgangsformen her, von seinem ganzen Verhalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass bei Jungen diese Auswirkungen des fehlenden Vaters deutlicher hervortreten und zu beobachten sind als bei Mädchen. Gerade Jungen brauchen den Vater. Natürlich gibt es Familien, die ohne Vater leben müssen, wo der Vater eben schon früh stirbt oder wo es zur Scheidung kommt, wo dann die Mutter allein erziehen muss oder wo der Vater aus bestimmten Gründen beruflich ins Ausland muss oder was auch immer. Das ist klar, dass es das gibt. Und es muss auch nicht dann immer so negativ am Ende zu Buche schlagen. Aber statistisch gesehen wirkt sich der fehlende Vater in der Familie nicht positiv aus. Wir haben eben die Dinge aufgezählt. Lass uns zu einem dritten Punkt kommen, auf Seite 2, römisch drittens, der Erziehungsauftrag an die Väter. Wir haben schon heute vor einer Woche gehört, dass die Bibel ganz klar die Männer anspricht, die Väter anspricht im Blick auf den Erziehungsauftrag. Schon im Alten Testament in Sprüche 1, Vers 8 steht, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters. Es geht dann noch weiter und verachte nicht das Gebot der Mutter, aber hier ist zuerst der Vater angesprochen. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters. Und der grundlegende Vers im Neuen Testament für das Thema Erziehung ist ja Epheser 6, Vers 4. Ihr Väter, da werden direkt die Väter angesprochen, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in Zucht und Vermahnung zum Herrn. Und in Kolosser 3 spricht der Apostel Paulus nochmal die Väter an. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht. Wir sehen, die Männer, die Väter, werden ganz konkret in die Pflicht genommen im Blick auf Erziehung. Das können wir nicht einfach abschieben auf die Frauen, auf die Mütter. Und es gibt keinen Grund, es gibt kein Alibi für uns, auch nicht beruflich oder sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten. Nichts darf uns letztlich in die Lage bringen, dass wir keine Zeit mehr haben, unserem Erziehungsauftrag gerecht zu werden. Da habe ich einen sehr deutlichen Vergleich gelesen in einer Zeitschrift, die heißt Perspektiven. Ich glaube, ihr kennt die auch. Der Mutter die ganze Erziehungslast aufbürden, das ist wie wenn man von einem in die Kurve rasenden Zweierbob abspringt und vom Bremser verlangt, dass er steuert. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn der Bremser dann auf einmal steuern soll. Da sind unsere Frauen, da sind die Mütter wirklich überfordert. Also, wir Männer, wir Väter sind gerufen und wir wollen uns dieser Aufgabe stellen. Und nun komme ich wieder auf diesen Prioritätenkonflikt in der Erziehung zu sprechen, den ich eben schon andeutete. Schaut, in der Welt ist ganz grob so die Priorität. Beruf steht für den Mann an allererster Stelle. Bei vielen kommt danach das Hobby oder Hobbys. Und dann kommt, wenn es gut geht, Ehe und Familie. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal so in unsere Bekanntenkreise schauen, bei vielen geht es so ungefähr nach diesem Schema. Beruf, Hobby, Ehe und Familie. Und vielleicht ist es bei der Frau ähnlich. Die Frau arbeitet auch noch, danach kommt ihr Hobby und dann kommt Ehe und Familie unter Umständen. Und für uns als Christen sollten doch andere Prioritäten gelten. Ich persönlich habe den Wunsch, da andere Prioritäten für mich zu setzen und kann es euch nur empfehlen und euch dazu ermutigen. Gott, der Herr, an erster Stelle. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von aller Kraft und Gemüt. Gott an erster Stelle, Ehe und Familie an zweiter Stelle, von der Priorität her. Denn wenn es in meiner Ehe und Familie nicht stimmt, dann geht alles andere kaputt. Ehe und Familie, das setze ich jetzt mal auf eine Stufe, an zweiter Stelle. Gemeinde und Beruf auch auf einer Stufe, an dritter Stelle. Von mir aus könnt ihr auch sagen, Beruf und Gemeinde. Das will ich nicht unbedingt jetzt ganz in dieser Reihenfolge festlegen, aber diese drei Stufen darf ich einmal nennen. Gott auf der obersten Stufe, Ehe und Familie auf der zweiten Stufe, Gemeinde und Beruf auf der dritten. So habe ich es für mich persönlich erkannt. Ich weiß nicht, ob ich schon immer schaffe, es auch wirklich in der Praxis so durchzusetzen, aber von der Tendenz her ist es mein Anliegen. Und wenn es bei uns allen wohl so ist, dass wir Väter, die wir berufstätig sind, nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringen können wie die Mütter, dann gilt doch der Grundsatz Qualität vor Quantität. Konzentrierte Aufmerksamkeit am Abend nach Feierabend, konzentrierte Aufmerksamkeit am Wochenende, konzentrierte Aufmerksamkeit an sonstigen freien Gelegenheiten und auch besonders in der Urlaubszeit, kann viel an Quantität wieder wettmachen. Das soll nicht heißen, dass die Frau, die viel Zeit mit den Kindern verbringt, nicht auch auf Qualität achten kann. Das kann sie, aber ihr wisst, was ich hier meine. Qualität vor Quantität, da kann man viel wieder ausbügeln und gut machen durch konzentrierte Aufmerksamkeit. Ich habe es schon mal erzählt, einer meiner Lehrer von Bad Liebenzell, der Dr. Heiko Grimmer, der hat es über Jahre so gehalten, dass er hat drei Buben, dass er mittags sich nach dem Mittagessen eine Stunde konsequent Zeit genommen hat für seine Kinder. Und da hat er die Beerdigungstermine nachgelegt, die waren später, und er hat kein Telefon abgenommen und seine Frau durfte keinen Besuch vereinbaren in der Zeit. Die Stunde galt seinen drei Söhnen. Konzentrierte Aufmerksamkeit. Das kann nicht jeder Pfarrer machen, das kann nicht jeder andere machen, der von morgens 7 bis nachmittags um 5 im Geschäft ist. Vielleicht am Abend eine Stunde, von 18 bis 19 Uhr oder wie auch immer. Es ist möglich, Qualität vor Quantität zu setzen. Das haben viele andere vor uns schon bewiesen. Lasst mich zu einem weiteren Aspekt kommen, die Vater-Kind-Beziehung. Und da möchte ich zunächst zu sprechen kommen auf die Vater-Sohn-Beziehung. Ich habe heute darüber nachgedacht und habe es mal hier so formuliert, im Kindesalter, so von Kindesbeinen an bis in die Pubertätszeit vielleicht, sollte der Vater eine vorbildliche Autorität sein für das Kind und darstellen. Er soll sein Leben lang Vorbild sein, aber da ist ganz besonders das Vorbild des Vaters im Vordergrund, weil in der Zeit das Kind stolz ist auf den Vater. Der Vater kann ja alles am besten und mein Vater kann noch toller bauen und mein Vater kann noch viel mehr reparieren am Auto und so weiter. Der Sohn oder die Tochter ist stolz auf den Vater. In der Zeit ist das Vorbild noch wichtiger als sonst. Vorbildliche Autorität. Autorität meine ich jetzt nicht im Sinn von autoritär, sondern im Sinn von Personalautorität, dass er wirklich eine Persönlichkeit ist, von der das Kind begeistert ist, an der das Kind hochschaut und sagt, jawohl, das ist mein Vater, auf den bin ich stolz. Also im Kindesalter vorbildliche Autorität, im Jugendalter, so Pubertätszeit und weiter, eine freundschaftliche Autorität. Hier vorne sitzen zwei, bei denen habe ich den Eindruck, da ist es wirklich so der Fall, freundschaftliche Autorität im Jugendalter, wo dann das ein bisschen übergeht und der Vater und der Sohn wirklich Freunde werden und so durch dick und dünn gehen miteinander und was unternehmen zusammen und miteinander zelten oder miteinander Ausflüge machen. Darfst du auch mit nach Paris am Wochenende? Heder, habe ich doch gewusst. Und so in diese Richtung, einfach die Beziehung nimmt eine andere Form an, eine andere Qualität, auch freundschaftliche Beziehung zwischen Vater und Sohn ganz besonders. Das soll nicht heißen, dass damit die Gehorsamsbeziehung aufgehoben ist. Die Kinder sollen den Eltern gehorsam sein. Das gilt in allen Fällen. Das gilt sogar dann, wenn der Vater charakterliche Mängel hat. Auch dann müssen die Kinder den Vätern untertan sein. Es wäre sonst so, wenn ein Polizist einen Strafzettel an meinen Scheibenwischer hängt und ich kenne den zufällig und weiß, dass der charakterlich nicht so ganz fit ist, dann zerreiße ich den, weil der charakterlich irgendwie eine miese Type ist. Ich glaube, das hätte unangenehme Folgen. Damit kann ich mich nicht rechtfertigen. Er ist Autorität, ich habe falsch geparkt, er hat mir zu Recht den Strafzettel hingehängt. Das ist ganz unabhängig von seinem Charakter. Er ist Autorität und der Vater ist Autorität von Gott gesetzt, auch wenn er Fehler macht, auch wenn er nicht perfekt ist. Selbst dann, wenn er nicht gläubig ist, er ist Autorität. Natürlich hat es Grenzen, wenn er Dinge von mir verlangt, die gegen Gottes Gebote sind, aber das ist eine andere Sache. Freundschaftliche Autorität im Jugendalter und dann im Erwachsenenalter, wenn ich als Kind selber erwachsen geworden bin, vielleicht sogar selber eine Familie gegründet habe, mehr beratende Autorität. Eltern ehren, indem ich sie um Rat frage und den Rat dann auch annehme oder ihn zumindest mitverwerte in meinem Entscheidungsprozess. Da finde ich, verwandelt sich so die Vater- und Sohn-Beziehung mit den Jahren. Aber Autorität sollte der Vater bleiben, bis zu seinem Tod. Zweitens, Erkenntnisse aus der Vaterschaft Gottes. Ich habe das auch heute vor einer Woche schon gesagt, dass uns ja die Bibel Gott als Vater vorstellt, als den Vater Israels, Israel der erstgeborene Sohn, aber ganz besonders als der Vater aller neutestamentlich Gläubigen, die durch Christus Kinder Gottes geworden sind. Und so können wir wunderbar Züge der Vaterschaft Gottes in der Bibel entdecken. Und ich habe da bei Volkhard und Gerlinde Scheunemann schon vor Jahren gelernt, in einem ihrer Bücher, wie der himmlische Vater den Sohn Jesus Christus in die Welt eingeführt hat. So heißt es in Hebräer 1, Vers 6, dass der himmlische Vater den Sohn in die Welt einführte. Und ich glaube, das können wir von Gott so übernehmen für uns als Väter. Das ist unsere Aufgabe, ganz besonders den Söhnen gegenüber, sie in die Welt einführen. In die Welt der Technik habe ich hier mal als Beispiel gegeben. Und das macht uns Vätern doch auch Spaß, den Söhnen das Auto zu erklären, wofür die Handbremse ist und wofür die Kupplung ist und was da unter der Motorhaube ist, in die Welt der Technik einführen, vielleicht eine Tochter auch, aber vor allen Dingen den Sohn, in die Welt des Berufs einführen. Das macht doch Freude, die Söhne mitzunehmen in die Berufswelt hinein. Was ist das für ein Kind, ein Erlebnis, wenn es zum ersten Mal mit darf in die Firma, in die Fabrik, in das Büro, in die Arztpraxis oder wohin auch immer. Die Kinder mitnehmen in die Welt des Berufs, in die Welt einführen. Ihnen zeigen, wie man eine Scheckkarte da in den Apparat reinsteckt und so weiter. Was es da heute alles gibt. In den Computer einführen. Der Benjamin, der weiß jetzt schon ganz genau, wie er in das Textverarbeitungsprogramm reinkommt und wieder raus. Das hat er mit 3 Jahren bereits gelernt. In die Welt der Technik einführen. Und dann können wir auch in der Bibel sehen, der himmlische Vater ermutigte den Sohn. An mehreren Stellen kommt das im Leben Jesu ganz deutlich zum Vorschein, wie er von seinem himmlischen Vater ermutigt wurde. Und wir wollen diese beiden Stellen mal miteinander aufschlagen. Die sind beide im Matthäusevangelium. Da habe ich selber für mich persönlich viel gelernt an diesen beiden Stellen. Matthäus Kapitel 3, Vers 17, denn wir müssen da schauen, wann wurde Jesus vom Vater in besonderer Weise ermutigt. Da haben wir einmal die Situation bei seiner Taufe am Jordan. Matthäus 3, wir kennen die Geschichte, Johannes der Täufer hat ihn getauft, der Himmel ist aufgegangen, der Geist Gottes kam in Gestalt der Taube auf ihn und dann heißt es Matthäus 3, 17, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Warum kam diese Ermutigung aus dem Himmel in diesem Augenblick? Schaut, Der Herr Jesus hat sich hier bei seiner Taufe auf die Stufe der Sünder gestellt. Er hat sich identifiziert mit den Sündern. Die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Und hier hat Jesus ganz offensichtlich begonnen, sich voll zu identifizieren mit den Sündern. Und das war der Anfang seines Kreuzesweges. Hier hat er den Kreuzesweg beschritten, der ihn dann stracks nach Jerusalem führte, bis auf den Hügel Golgatha. Und als Jesus diesen Weg beschritt, da hat ihn der Vater ermutigt. Da hat der Vater einen Akzent gesetzt vom Himmel. Das war ihm so wichtig, dass sogar dieses übernatürliche Ereignis kam, die Stimme von oben. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ermutigung Gottes, als er den Weg zum Kreuz hin betrat. Es war ein schwerer Weg für Jesus. Und in Matthäus 17,5 lesen wir noch einmal, dass die Stimme des Vaters vom Himmel kam, nämlich auf dem Berg der Verklärung. Und das ist ja unmittelbar vor der Passion Jesu, war er auf dem Berg der Verklärung mit den drei Jüngern. Und da lesen wir wieder in Vers 5, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Der Vater drückte sein ganzes Gefallen aus an seinem Sohn. Gottes Wohlgefallen ruhte auf ihm. Wir sollen nicht nur im Herzen Freude haben an unseren Kindern, an unseren Söhnen, sondern wir müssen das auch ausdrücken. Wir müssen ihnen das auch sagen. Wir müssen ihnen das auch wirklich rüberbringen, dass wir uns freuen an ihnen, dass wir uns freuen an ihrem Weg und sie ermutigen. Und das tat Gott hier mit Worten ganz deutlich hörbar. Du bist mein lieber Sohn. Ermutigung, wir sehen, vor schweren Situationen oder Veränderungen im Leben Jesu hat ihn der Vater ermutigt. Und ich habe das jetzt ganz praktisch erlebt, wie schon ein kleines Kind in Schwierigkeiten kommen kann oder einfach in eine Veränderungssituation bei unserem Benjamin, der jetzt vor 4 Wochen in den Kindergarten kam. Das war für den Bub einfach eine Umstellung, für jedes Kind, denke ich, auch wenn er sich darauf gefreut hat und wenn er gerne hingeht, aber es war eine Umstellung und jetzt braucht er ganz besonders Ermutigung, jetzt braucht er Zuspruch, jetzt braucht er vielleicht auch mich als Vater ganz besonders. Es gibt andere Ereignisse später, ein Kind kommt in die Schule, ein Kind wird in eine andere Klasse versetzt, ein Kind wechselt die Schule, ein Kind fängt irgendwo eine neue Sache an, eine neue Sprache zu lernen oder eine neue AG, die es besucht, oder es tritt in eine sportliche Aktivität. Es gibt so viele Situationen, wo Kinder besondere Ermutigung brauchen. Und dann später erst, wenn es in die Berufswelt eintritt, wenn Prüfungen kommen und so weiter. Es gibt da ganz viele Situationen, wo wir als Väter wachsam sein sollten. Drittens, die Vater-Tochter-Beziehung, die ist etwas anders gelagert als die Vater-Sohn-Beziehung. Es liegt im Wesen der Geschlechter. Die Vater-Tochter-Beziehung geht tiefer in die Seele. Söhne brauchen die Väter, um auch mit ihnen mal Fußball zu spielen, um auch mal mit ihnen richtig was zu unternehmen, um mit ihnen mal durch den Wald zu toben und so weiter. Aber Töchter brauchen den Vater, da geht es tiefer in die Seele. Ich will gleich noch ein bisschen erläutern, was ich damit meine. Töchter hängen manchmal mehr am Vater wie an der Mutter. Ja, das ist bei vielen Kindern zu beobachten, dass die Töchter ganz besonders am Vater hängen. Söhne hängen manchmal sehr an der Mutter. Da ist so eine Überkreuzbeziehung. Und
war zu viel da.
Ja, das kann sein. Aber das ist einfach so. Ich möchte das in der Bibel zeigen, an 2 Stellen aus dem Alten Testament. Bitte schlag mal mit mir auf 3. Mose 12. Ich habe da gestaunt, wie die Bibel auch im Alten Testament so inhaltsreich ist. Das Wort Gottes ist so weise und so klug, so durchläutert. Es enthält überall ganz wichtige Aussagen, manchmal versteckt hier im dritten Buch Mose, Kapitel 12, da liest man normalerweise drüber, wenn man nicht aufmerksam gemacht wird, wie es mir auch ging. 3. Mose 12, Vers 1 bis 5. Das ist das Gesetz für die Wöchnerinnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Kindern Israel und sprich, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat. Und am 8. Tag soll man ihn beschneiden. Und sie soll daheim bleiben, 33 Tage im Blut ihrer Reinigung. Kein Heiliges soll sie anrühren, und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung um sind. Das ist Altes Testament. Da war die Frau kultisch unrein, 33 Tage, wenn sie einen Sohn geboren hatte. Und jetzt geht's weiter. Vers 5, gebiert sie aber ein Mädchen, so soll sie 2 Wochen unrein sein, wie wenn sie ihre Tage hat, und soll 66 Tage daheim bleiben in dem Blut ihrer Reinigung. Ausleger sagen hier, dass auch schon kleine Mädchen einfach die ganz innige Beziehung zur Mutter mehr brauchen als wir Jungen. Die brauchten nur 33 Tage, daheim bleiben bei der Mutter, ganz eng rund um die Uhr, und die Mädchen doppelt so lang, 66 Tage. Die Beziehung des Mädchens ist einfach enger, auch zur Mutter und zum Vater, weil schon ein kleines Mädchen einfach von Gott mehr seelische Emotionalität mitbekommen hat, einfach mehr von der Seele her geprägt ist und darum längere Zeit bei der Mutter bleiben soll. Genau doppelt so lang. 66 Tage. Und jetzt in dem Zusammenhang 2. Samuel 12, Vers 3. Auch etwas, wo man garantiert drüber liest, wo man ein Dutzendmal drüber lesen kann, ohne dass einem das auffällt, dass hier eine wichtige Aussage enthalten ist für unsere Erziehung. 2. Samuel Kapitel 12 ist ja die Geschichte von Davids Ehebruch mit Bathseba. Und da kommt Nathan zu ihm und erzählt ihm ein Gleichnis, diese Geschichte mit dem reichen Mann und den Schafen. Ich lese 2. Samuel 12 von Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David, und als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren 2 Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Jetzt müssen wir aufpassen. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Interessanterweise. Er hielt's wie eine Tochter. Wo war das Schaf? Es war auf seinem Schoß. Es schlief in seinem Schoß. Die Tochter sucht mehr die Nähe zum Vater. Und das haben wir Väter alle schon erlebt, die wir Töchter haben, wie sie gerne zum Vater kommen, wie sie gerne auf dem Schoß des Vaters sitzen, wie sie gerne einfach in der Nähe des Vaters sind, wie sie uns gerne umarmen. Töchter zieht es ganz besonders hin zum Vater. Und das sehen wir hier schon. Er hielt's wie eine Tochter. Er schlief in seinem Schoß, trank aus seinem Becher. Ich kenne jemanden, einen älteren Bruder, der als Evangelist viel unterwegs ist. Er hat 4 Töchter und alle Töchter hingen an ihm, und die Jüngste, die hat ihn viele Jahre lang begleitet, wenn er irgendwie eine Reise hatte, wo sie mit konnte, sie war dabei. Sie hing am Vater, sie war immer in seiner Nähe. Und das sieht man einfach, die Beziehung Vater-Tochter geht mehr in die Seele, geht einfach tiefer, ist anders gelagert als wie die Beziehung Vater-Sohn. Die kann auch eng sein. Ein Sohn geht auch gerne mit dem Vater vielleicht. Aber beim Mädchen ist es einfach nochmal irgendwie anders. Es geht tiefer in die Seele. Und darum, so sagt es Eberhard Mühlan, sollten wir Väter für kleine Mädchen, wenn wir Töchter haben, Schutzburg sein. Ein Hort des Vertrauens und ein Hort des Schutzes, wohin Mädchen immer fliehen können. Bei ihrem Papa, da müssen sie sicher sein können. Da müssen sie immer hinkommen können, ob jetzt die Brüder sie traktieren und ihnen was weggenommen haben oder ob es in der Schule oder mit Freundin oder sonst irgendwie Probleme gibt. Der Vater, der muss stehen wie eine Burg. Und das muss uns bewusst sein. Unsere Töchter suchen uns als Väter. Sie suchen bei uns Geborgenheit und Schutz. Und das wollen wir ihnen auch gewähren. Schutzburg, finde ich einen guten Ausdruck. Und für größere Mädchen, große Mädchen, sollten wir als Väter ein Vorbild sein in Ritterlichkeit und Reinheit. Und das sehen Sie zuerst daran, wie wir mit unseren Frauen umgehen. Da brauchen wir gar keine großen Worte machen. Sie sehen, mit welcher Sprache wir mit unseren Frauen reden. Sie sehen, ob wir Liebe und Zärtlichkeit im Umgang haben miteinander. Das sehen Sie ganz genau. Ein Vorbild in Ritterlichkeit und Reinheit. Das ist schön, wenn Väter auch dann ihren Töchtern die Tür aufhalten, wenn die Väter mit den Töchtern ausgehen, mal ins Restaurant oder ins Auto steigen, so richtig wie junge Damen behandeln. Das gefällt den Mädchen und das ist auch wichtig, dass sie gerne Frau sind und durchaus auch ermutigen, du bist hübsch, du bist weiblich, du gefällst mir, schön hast du dich heute gekleidet, ich bin stolz auf dich als Tochter. Das hören die Töchter sicherlich auch gern. Unsere ist noch zu klein dazu, aber wenn es mal soweit ist, dann soll sie das auch hören. Frauen, die negative Erfahrungen mit ihren Vätern gemacht haben, können interessanterweise, auch alles schon statistisch festgehalten, oft später Männern nicht mehr vertrauen. Da zerbricht etwas. Wenn die Vaterbeziehung schlecht war und nicht stimmt, können Frauen später viel, viel schwerer anderen Männern vertrauen, fühlen sich oft sexuell ausgenutzt und wechseln statistisch gesehen viel öfter den Partner. Psychologen sagen, und ich glaube, sie haben da nicht Unrecht, dass da ganz tief die Sehnsucht nach dem Vater die Ursache ist. Das ist natürlich unbewusst, das wissen die Betreffenden nicht, aber ganz tief drin schlummert vielleicht die Sehnsucht nach dem guten Vater, der sie liebt und bei dem sie Geborgenheit finden könnten. Wir kommen auf Blatt 3, auf das letzte Blatt, römisch 5. Der irdische Vater als Grundmuster des Gottesbildes. Das hört ihr sicherlich nicht zum ersten Mal heute Abend. Das haben schon viele vor mir so formuliert und entdeckt, auch im Wort Gottes, dass das einfach zusammenhängt. Kinder sehen den himmlischen Vater ein Stück weit durch den Filter ihrer Erfahrungen mit dem irdischen Vater. Ein Stück weit. Das soll nicht heißen, das ist ein Gesetz der Meder und Perser. Wenn ein irdischer Vater versagt, dann kann ein Mensch nicht mehr zum himmlischen Vater kommen und nicht an ihn glauben oder keine Beziehung aufnehmen. Das ist nicht so vorbestimmt. Das haben wir auch vor einer Woche gehört im Determinismus, da ist alles vorbestimmt. So eingemauert, zementiert ist das nicht. Aber in der Tendenz, statistisch wiederum gesehen, ist es so. Die Kinder werden stark geprägt durch ihre Erfahrung mit dem irdischen Vater. Wir alle haben ja da eine Prägung. Und da habe ich jetzt mal mir Gedanken gemacht, was gibt es so für verschiedene Vatertypen? Ich muss das jetzt mal so nennen. Typ nicht negativ gemeint, einfach jetzt mal ein bisschen eingeordnet von ihrem Wesen her, von ihrem Erscheinungsbild. Da ist einmal der autoritäre Übervater, der mit der übertriebenen Strenge, der hat es früher sicher viel häufiger gegeben, heute hat es eher in das andere Extrem geschlagen, aber der autoritäre Übervater, der vielleicht viel zu oft Schläge angedroht hat, viel zu oft Schläge gegeben hat, zu hart, zu rau, zu brutal war mit den Kindern, der übertriebene Strenge praktiziert hat. Und wenn nun ein Kind einen solchen Vater hat, der wirklich zu streng ist, zu autoritär, dann findet da eine Rückkopplung statt im Blick auf den himmlischen Vater. Ein Kind denkt dann ein Stück weit zunächst von Gott auch so, wenn es hört, ja, da ist ein Vater im Himmel. Es schließt zurück vom irdischen Vater auf den himmlischen Vater, ein Stück weit. Nicht hundertprozentig, aber zu einem gewissen Prozentsatz. Das ist ganz normal. Wenn ein Kind dann in der Bibel Gott anders kennenlernt, kann das wieder gerade gerückt werden. Aber zunächst einmal schließt es auf den himmlischen Vater. Das Gegenteil, das Gegenüber wäre der wachsweiche Waschlappen, der alles durchgehen lässt. Der vielleicht auch vom Erziehungsmodell her, was wir letzte Woche hörten, nur liebe Vater. Es gibt ja so ganz, ganz weiche Väter, die den Kindern gar nicht mal einen Klaps geben können oder gar nicht mal eingreifen können, die alles durchgehen lassen. Ach komm, lass doch alles laufen. Das ist der wachsweiche Waschlappen. Vielleicht im Beruf steht er sein Mann, vielleicht kann er Untergebene da im Betrieb und so anpfeifen, aber daheim lässt er mit den Kindern einfach alles laufen. Und wenn ein Kind so einen Vater hat, der so alles laufen lässt, dann kann der Gedanke kommen, Gott ist auch so. Gott ist auch so ein Waschlappen, auf den man gut und gerne verzichten kann. Das wäre natürlich fatal, wenn so eine Schlussfolgerung dann entstünde. Gott ist kein autoritärer Übervater, er ist auch kein wachsweicher Waschlappen. Drittens, der launische Vater, der unberechenbar ist, der mal lieb sein kann und sehr zuvorkommend und gütig und das Kind überschüttet und dann im nächsten Augenblick auf einmal wird er autoritär, wird er streng, schlägt er zu, es ändert sich wie das Wetter im April. Das Kind weiß nie genau, wo es dran ist. Hat der Vater jetzt Schokoladenseite oder kommt im nächsten Moment schon wieder die Ohrfeige? Das ist für Kinder auch sehr schlimm. Der launische Vater, der unberechenbar ist. Dann denkt ein Kind von Gott vielleicht ein Stück weit auch so, dass Gott willkürlich plötzlich dreinschlägt, wenn ihn so ein Zorn überkommt oder dass er vielleicht dann wieder mal Liebe schenkt, dass das aber alles unberechenbar ist. Und den vierten Typus, den ich hier nenne, ist der verschwundene Vater, den haben wir eben zu Beginn schon kennengelernt, der sich einfach nicht um sein Kind kümmert, der zwar da ist, der in der Familie lebt, mehr oder weniger in der Familie auch in Erscheinung tritt, aber er kümmert sich nicht um die Kinder in Form der konzentrierten Aufmerksamkeit. Und wenn Kinder solche Väter haben, kann leicht der Gedanke kommen, Gott ist auch so. Gott kümmert sich nicht um mich. Ich bin ihm gleichgültig. Was kümmert er sich um meine kleinen Probleme? Er ist so weit weg. Er ist irgendwo über dem Sternenzelt. Ich bin allein in dieser Welt. Der verschwundene Vater im Blick auf das Gottesbild. Er kümmert sich nicht um mich. Ihr versteht, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen überzeichnen, es gibt sicherlich keinen Vater so in Reinkultur, wie wir ihn jetzt in die vier Schubladen hier reingesteckt haben. Vielleicht hat auch einer von mehreren was, aber vielleicht erkennen wir auch bei uns in unserem Leben so eine Tendenz zu dem einen oder anderen Typus, den ich jetzt genannt habe. Und da wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns zu einer Ausgewogenheit, zu einem guten Vaterbild hin entwickeln könnten, dass unsere Kinder da einen guten Vater haben. Und im Blick auf den himmlischen Vater wird ja in Epheser 3, Vers 14 was ganz Großartiges ausgesagt. Nach der Luther-Übersetzung lautet das so: Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Gott ist der rechte Vater, der gute Vater, der himmlische, ich möchte sogar sagen, der ideale Vater, der perfekte Vater. Das ist Gott. Er ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt. In der Elberfelder heißt es, nach ihm ist alle Vaterschaft benannt im Himmel und auf Erden. Er ist der Urvater. Er ist der wirkliche Vater und er ist das Vorbild für alle Vaterschaft. Das dürfen wir wissen. Auch wenn unsere Väter im Charakterlichen oder in der Erziehung versagt haben, wenn sie durch Umstände gehindert waren, wenn sie es selber gerne anders gewünscht hätten, aber irgendwie ging es nicht anders, wenn sie selber gelitten haben unter manchen Defiziten, lasst uns nicht daran stehen bleiben, wie unsere Väter jetzt auch immer sich verhalten haben, sondern lasst uns das biblische Gottesbild erkennen, lasst uns zu dem himmlischen Vater finden, ganz unabhängig davon, wie unser irdischer Vater war, dass uns da nichts im Weg steht, dass wir sehen, er ist der rechte Vater, der wirkliche Vater, durch Jesus Christus. Und ich möchte das als eine ganz große Chance für uns sehen, für unsere Erziehung, dass unsere Kinder über den Filter der irdischen Väter den himmlischen Vater ein Stück erkennen können. Wir haben jetzt gesehen, das kann negative Folgen haben, wenn es ins Extrem nicht stimmt. Aber ich möchte jetzt die positive Seite betonen. Das ist eine ganz große Chance, unseren Kindern den himmlischen Vater schon ein Stück weit nahe zu bringen und lieb zu machen, indem wir als irdische Väter mit unseren Kindern nach biblischen Prinzipien umgehen. Indem wir, wie es jetzt hier gleich in der Aufzählung heißt, sie bedingungslos lieben und annehmen, indem wir großzügig sind, gütig, barmherzig, geduldig, konsequent, ein Stück weit und auch in der nötigen Strenge. Indem wir so ausgewogen mit ihnen umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Denn das sind seine wirklichen Wesenszüge. Das ist das biblische Gottesbild und Vaterbild. Und wenn wir als seine Kinder im Umgang, in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben, dann wird er auch unsere Vaterschaft prägen. Und unsere Kinder haben die Gelegenheit, an uns Menschen mit Fehlern und Schwächen trotzdem ein Stück weit den himmlischen Vater zu erkennen. Und das ist eine ganz große Chance in unserer Erziehung. Das möchte ich sehr betonen. Und damit kommen wir zum Schluss. Ich habe noch einmal aus verschiedenen Perspektiven, die wir in den letzten 2 Jahren hier verwendet haben, einige Gedanken entnommen. Da war ein Vater, der hat am Ende seines Lebens wohl nochmal Rückblick gehalten, im Blick auf seine Familie, auch im Blick auf seine Vaterschaft. Gedanken eines Vaters im Blick auf seine Familie. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, dann würde ich mehr Zeit für die Kinder investieren. Da werden wir natürlich immer Defizit haben, das ist ganz klar. Aber deswegen lassen wir uns nicht erdrücken, nicht perfektionistisch jetzt gemeint. Da wird immer ein Defizit sein, aber das ist kein Grund zu sagen, na gut, wenn sowieso Defizit ist, dann lasse ich es gerade ganz bleiben. Nein, wir streben es an, mehr Zeit für die Kinder zu investieren. Dann sagt dieser Vater, weniger Versprechungen machen. Offensichtlich war ihm im Rückblick klar geworden, er hat doch zu schnell, zu oft Dinge versprochen seinen Kindern und dann nicht gehalten. Habe ich bei mir auch schon festgestellt, wie schnell man was verspricht. Ja, nachher spiele ich mit dir, heute Abend spiele ich mit dir, das baue ich mit dir und so weiter, das mache ich. Und schnell hat man das vergessen, man will nur vertrösten. Und das Kind vergisst es nicht. Das kommt wieder und sagt, du hast gesagt, du hast versprochen. Wie viel haben wir da auch schon nicht eingehalten? Weniger Versprechungen machen? Bei der Züchtigung mehr Weisheit gebrauchen, nicht im Affekt, nicht überzogen, aber auch nicht zu wenig, nicht zu viel durchgehen lassen. Ihre Mutter mehr lieben, interessant, wie er das formuliert, und mehr für die Kinder beten. Ich glaube, da sind wir auch immer im Defizit. Gebet für unsere Kinder, ganz großes Vorrecht, wir Väter. Natürlich auch die Mütter, aber gerade wir Väter, dass wir täglich für unsere Kinder danken und täglich für unsere Kinder bitten, dass etwas aus ihnen wird und dass sie vor allen Dingen den Herrn Jesus Christus kennenlernen und lieb gewinnen. Soweit diese Gedanken eines unbekannten Vaters. Und ich habe einen Aufkleber auf einem meiner Ringbücher, da heißt es, das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, Gott zu lieben, seine Frau und seine Kinder zu lieben. Das ist das Beste, was wir den Kindern mitgeben können, wenn sie an uns Vätern eine echte und herzliche Beziehung mit dem Herrn sehen, wenn sie sehen, wie wir unsere Frauen lieben, legen wir den besten Grundstock auch für eine spätere Ehe unserer Kinder, wenn sie das sehen, und indem wir sie selber lieben, ihnen wirklich Liebe entgegenbringen. Zum Schluss etwas zum Nachdenken, zum Mit nach Hause nehmen, zur Hausaufgabe fragen: Kenne ich meine Kinder wirklich? Denke an jedes nach Namen und Alter. Welchen individuellen Charakter haben sie? Welche Gaben haben sie? Wie unterscheiden sie sich voneinander? Welche Wachstumsschmerzen erfahren sie zurzeit? Wie sehen mich meine Kinder? Bin ich der Mann, der abends seufzend nach Hause kommt und die Rute schwingt? Was wissen die Kinder von mir als Mensch? Wie denken sie von mir? Und drittens, warum denken meine Kinder so von mir, wie sie denken? Gehören jetzt nicht oder störe mich nicht, wenn ich lese, zu meinem Wortschatz? Verbringe ich mehr Zeit mit Disziplinierung als mit Gespräch und Spiel? Erfahren sie ganz konkret, dass ich sie liebe? Gedanken zum Nachdenken.